Ja, auch ich möchte euch ganz herzlich begrüßen und mir geht es ähnlich wie im Johannes. Das ist ein ganz großes Vorrecht, hier vor euch stehen zu dürfen, in eure Gesichter zu sehen, dass so viele da sind. Das ist ein ganz großes Vorrecht und Gemeinde ist ein Riesenvorrecht. Ich sage es immer, Gott hat uns nicht geschaffen, so als geistliche Rambos, da so einzelkämpfermäßig durch die Lande zu ziehen. Das ist so gut, dass wir einander haben dürfen. Es ist so gut. Und es ist ein unwahrscheinlicher Schatz. Und natürlich wird's irgendwie, gibt es immer mal was, wie in jeder Familie auch. Und dann ist es wichtig, wie wir eben miteinander umgehen. Ich bin echt dankbar für jeden von euch. Ich mache was, das habe ich eigentlich, glaube ich, habe ich noch nie gemacht. Ich habe ja Anfang Januar schon gepredigt über die drei Weisen aus dem Morgenland. Und ich werde nochmal über die drei Weisen aus dem Morgenland predigen. Aber keine Angst, ich denke nicht, dass es die gleiche Predigt wird. Ja, ich möchte einfach nochmal die Geschichte kurz vorlesen. Oder, nee, ich lese nicht vor, ihr wisst ja, um was es da geht. Da waren die eben die drei Weisen, sind etwa 1000 Kilometer wahrscheinlich mit dem Kamel geritten und vielleicht auch noch mehr und haben da sich wirklich auf die Reise gemacht, diesem Stern zu folgen, sind dann in Jerusalem rausgekommen und sind dann klar da zu dem König gegangen und sagt, du und zum Volk, du, wisst ihr, wo der neugeborene König irgendwie, wo der ist? Wir sehen den Stern nicht mehr. Und dann ist ja der König Herodes und auch das Volk sehr erschrocken. Und irgendwie war der Herodes schon clever. Sagt, ja, mir gibt es ja die Schriftgelehrten, vielleicht steht denn da was drin. Und dann haben die ja gesagt, dass das dem Prophet Amos schon darauf hingewiesen wird, dass da in Bethlehem der König der Juden geboren wird. Also quasi die Schriftgelehrten haben das gesagt, sagt, der wird da und da geboren. Und die Heilige oder die Heilige drei Könige, waren keine Könige, die Weisen, haben gesagt, gut, vielen Dank, dann gehen wir da hin. Jetzt muss man wissen, von Jerusalem nach Bethlehem sind es 8 Kilometer. 8 Kilometer ist eigentlich für die damalige Zeit nichts gewesen. Ich glaube, Emmaus, also die Emmaus-Jünger, die Geschichte kennt ihr ja auch, sind 10 Kilometer oder sogar 11 oder irgendwie so. Also es ist nicht weit. Und ich habe mir die Frage gestellt, wieso hat sich keiner von diesen Schriftgelehrten, von diesen Pharisäern, auch vom Volk, die haben ja gewusst, dass da diese Weisen da waren und haben sich nach diesem König erkundigt. Wieso hat keiner von diesen Pharisäern es für nötig gehalten, nachzuschauen? Obwohl es ja in ihrem Wort steht, im Alten Testament, dass es so sein muss. Keiner hat sich aufgemacht. Eigentlich. Und das finde ich schon krass. Weil das ist ja nicht so, die können nicht sagen, aber ich habe so Hektik wahrscheinlich. Oder ich weiß nicht, was ich gesagt habe, was die Gründe waren. Ein Stück weit Gleichgültigkeit. Ja, wenn das stimmt, dann wird dieser König schon zu mir kommen. Der wird sich dann schon zu erkennen geben. Aber ich finde es krass. Keiner hat sich da auf den Weg macht und zu schauen, ob das stimmt. Und das ist ja in der heutigen Zeit ganz anders, oder? Glauben wir, leben dort ziemlich in der identischen Zeit. Keiner oder wenige machen sich auf, wirklich Jesus zu suchen. Und ich möchte es auch vielleicht noch krasser sagen. Vielleicht machen wir uns als Gläubige, als Gelehrte der Bibel, als Schriftgelehrte oft auch nicht wirklich auf, Jesus richtig zu suchen und anzubeten. Vielleicht beten wir ihn an. Sonntagmorgen haben wir ja Zeit von 10 bis um 12. Da singen wir dann Lieder und heben die Hände und Halleluja. Und am Montagmorgen mit unserem Arbeitskollegen in der Schule, wo auch immer, Und das ist auch krass, gell? Das wäre so, wie wenn ich die Margit, Margit ist meine Frau, Margit hat halt auch einen Gottesdienst. Und zwar, wir haben in unserem Umfeld einen Notfall und da ist sie gerade und versucht da zu helfen. Das ist ja auch Gottesdienst. Ja, auf jeden Fall, stellt euch vor, ich und die Margit, ich komme jeden Sonntagmorgen um 10 mit meiner Gitarre, keine Angst, ich spiele nicht, ich kann es auch nicht, und singe ihr da irgendwelche Lieder vor. Ich kann auch nicht singen, zumindest nicht gut, laut, aber nicht gut. Und dann singe und sage, du bist die Beste, du bist die Schönste, ich liebe dich und ja, und du bist mein Ein und Alles. Und am 12. sage ich, so du, sorry, Gottesdienst, oder mein Anbetungsdienst dir gegenüber ist aus und jetzt, und dann lebe ich ganz normal, wie es mir nicht interessiert. Und Freunde, genauso sind wir aber auch oft. Sonntagmorgen, da können wir die Hände heben, Halleluja. Und am Montag kommt uns einer schräg und dann, und das wird es heute gehen. Heute wird es um dieses Herz der Anbetung gehen. Die Weisen haben das ja dann gewusst, okay, der ist in Bethlehem. Dann haben sie auch den Stern wieder gesehen und haben dann eben Jesus gefunden. Und das war sicher nicht, keine Ahnung, 2 Wochen nach der Geburt, da heißt das Kind, wie alt, wissen wir nicht. Und dann sind sie im Prinzip, dann heißt da weiter, dass sie sich quasi vor ihm niedergeworfen haben, dass sie ihm angebetet haben. Und dann haben die auch noch, dann haben die auch noch Opfer dabei gehabt, dann haben die noch Gold, Weihrauch und Myrrhe dabei gehabt. Das ist ein Zeichen für Gold für den König, Weihrauch und Myrrhe fürs Begräbnis und der Weinrauch ist für irgendwie seine Herrschaft, was auch immer. Und ich finde es echt krass. Die kommen daher, 1000 Kilometer irgendwie auf dem Kamel geritten und finden den, beten ihn an. Das waren keine Könige, aber das waren schon, man vermutet, ältere Männer, die schon auch was dargestellt haben. Das war jetzt nicht irgendwelche keine Ahnung. Also die haben schon, und die haben da angebetet. Wieso eigentlich? Wieso beten wir an? Und mir kommt es so, ich war die Woche beim Friseur. Wegen dem sage ich es aber nicht. Und beim Zahler stand er dann da so Schweinchen vor die Friseurin. Und die erwartet ein Trinkgeld irgendwie. Das ist ja auch clever, dass sie das dann nachstellt. Und dann zahlst du und dann kostet es gerade irgendwie, keine Ahnung, ziemlich viel auf jeden Fall. Und dann bleiben halt noch ein paar Euro übrig. Und dann wirfst du es halt in das Ding. Ne? Das machen die ja auch. Ein Stück weit bewusst, ist ja auch clever, ist ja nichts dagegen einzuwenden. Und wir machen es doch genauso. Wir sagen, jetzt, wenn ich gut arbeite, mal gucken, was ich da für Trinkgeld kriege, was ich dann kriege. Aber das ist nicht Anbetung, wie Gott sie sich wünscht. Gott wünscht sich eine Anbetung, weil er Gott ist, um seiner selbst. Und was ich auch krass finde, ist, diese Weisen, die haben ja angebetet und haben ja Opfer gebracht. Und im 1. Mose 22, da ist eine Geschichte, die kennt ihr auch alle, und da geht es um Abraham und um seinen Sohn. 1. Mose 22, Vers 5. Und da kommt das Wort Anbetung zum ersten Mal vor und auch in Verbindung mit Opfer. Also die Geschichte im Prinzip hat dann quasi Gott zu Abraham gesagt, dass er ihm seinen Sohn opfern soll. Warte hier mit dem, und dann sagt er, dann sind die gelaufen zum Berg und dann hat Abraham gesagt zu seinen Dienern, die dabei waren, bleibt ihr hier, ich gehe mit dem Sohn auf, um zu opfern. Und da hat er, dass er den Isaak opfern sollte, das hatte nur Abraham gewusst. Wartet hier mit dem Esel auf uns, wies er seine beiden Diener an. Der Junge und ich werden noch ein Stück weitergehen. Dort oben werden wir Gott anbeten und dann zu euch zurückkehren. Also Anbeten und Opfer gehören irgendwie zusammen. Und bei Abraham, ihr wisst, wie die Geschichte ausgeht, dass dann Gott quasi Einhalt gebietet und sagt, oh, jetzt weiß ich, dass du mir vollkommen vertraust. Opfer und Anbetung gehören zusammen. Wieso sollen wir eigentlich Gott anbeten? Was betet denn unsere Gesellschaft an? Irgendwelche Fußballer? Wohlstand? Und Gott sagt ja auch in seinem Wort, wir sollen, also das ist das Alte Testament, ist voll davon, von der Warnung von Gott, hey, ihr sollt keine anderen Götter neben mir arbeiten. Betet niemand anders an. Betet mich an. Ihr sollt es. Das kommt, ich weiß nicht, wie viele hunderte Male vor und dass sie es doch wieder gemacht haben und doch wieder angebetet haben. Und was hier drin steht, das ist ja auch ein Stück weit für uns, auch zur Warnung. Und glaubt mir, wir haben alle unsere Götter. Unsere Götter sehen anders aus. Sicher vielleicht unser Job, vielleicht die Familie, die Kinder, vielleicht unser Körper. Vielleicht brauchen wir ein Waschbrett. Habe ich gut, kein Waschbrettbauch, das ist eher ein Waschbärbauch. Ja, wen betest du an? Wen bete ich an? Und wir beten an. Wir sind Wesen, wir sind geschaffen, um anzubeten. Die Frage ist nur, was du anbetest und ich. Anbeten tun wir alle. Und schau mal oder überleg einfach mal, wo brauche ich echt viel Zeit? Wo verwende ich viel Zeit? Vielleicht betest du irgendwelche Fernsehserien an und du kannst nicht mehr ohne, keine Ahnung, wie die heißen. Fußball haben wir schon gesagt. Wenn wir so sind wie die Fußballer, wie die Zuschauer und Tor und wenn wir so Jesus und FC Bayern und Jesus, aber solche Fanatiker. Ja, sag mal, was ist denn mit denen los? Bei den Fußballern ist normal. Und wichtig ist, wir beten alle an, entweder unseren Job, unsere Karriere, unser Geld, unser was auch immer, wir beten an. Was ist uns wichtig? Wo verwenden wir viel Zeit? Und wenn da noch Zeit übrig ist, dann können wir ja noch in den Gottesdienst gehen oder mal noch ein Gebet sprechen. Das ist nicht Anbetung, wie Gott sie möchte. Das ist es nicht. Irgendwo steht auch drin im Alten Testament, hey, eure Lieder sind mir so zuwider und eure Opfer. Ich kann es nicht mehr hören. Weil die Motive, eure Motive sind echt falsch. Eigentlich sollte man Gott anbeten, weil er anbetungswürdig ist, weil er uns total lieb hat, weil er für dich und für mich ans Kreuz ging, weil er sich wirklich auspeitschen lassen hat für uns. Weil er die Gemeinschaft mit unserem himmlischen Vater wiederhergestellt hat, weil wir das ewige Leben haben. Weil wir warten, für uns hat der Tod keine Bedeutung. Bedeutung hat er schon, aber sag mal, das Beste kommt noch. Ich war jetzt auf zwei Beerdigungen und auf einer, das war sowas Trostloses, sowas Hoffnungsloses. Das war unglaublich. Und auf der anderen, das war eigentlich keine Trauerfeier, das war eine Lebensfeier. Das war wirklich, war unglaublich berührend. Aber das andere war unglaublich niederschmetternd. Da musst du ja im Prinzip zusammenbrechen. Also wenn du null Hoffnung, dann ist irgendwie alles vorbei. Also so ist unser Gott. Wir haben diese Hoffnung. Wir dürfen wirklich ja, mit ihm weiterleben. Und vor kurzem hat es jemand gesagt, ich habe es auch schon hier erzählt, wenn wir alle wissen hätten, wie schön es im Himmel wird, würden wir Selbstmord machen. Nein. Aber das kommt noch. Das Beste kommt noch. Keine Schmerzen, keine. Und ich denke nicht, dass es so abläuft wie bei München im Himmel, so irgendwie mit einer Harfe auf einer Wolke und bloß Halleluja singen, das glaube ich jetzt nicht. Aber ich weiß auch nicht, wie es abgeht. Ob man da Porsche fährt, keine Ahnung. was da die himmlischen Fahrzeuge sind, ich weiß es nicht. Aber wenn Gott sagt, dass es gut ist, dann wird es gut. Das weiß ich, weil so gut kenne ich meinen Gott. Also, Gott ist absolut anbetungswürdig. Und er sehnt sich danach. Und aber auch, das ist ein eifersüchtiger Gott. Moment. 5. Mose 5,9. Du sollst sie weder verehren, noch dich vor ihnen zu Boden werfen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Ja, aber Eifersucht ist doch gar keine gute Eigenschaft, oder? Eifersucht ist ja, und das sagt Gott selber, er ist ein eifersüchtiger Gott. Unsere menschliche Eifersucht, die ist sicher nicht gut. Oder die dann mit Kontrollzwang oder irgendwas zu tun hat. Aber Gottes Eifersucht ist zu unserem Besten. Weil er weiß, was das Beste für uns ist. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, wo wir uns immer wieder auch bewusst machen dürfen. Gottes Eifersucht hat nichts mit irgendwie Kontrolle oder du musst jetzt aber oder irgendwas. Weil Gott weiß, dass es für uns das Beste ist, wenn wir ja, ihn anbeten und niemand anders. Wenn wir uns vor niemand anders niederwerfen als vor ihm. Wenn unser Herz ihm gehört. Und das ist was, wo er sich wünscht. Aber nicht irgendwie aus Pflichtbewusstsein, sondern weil wir von ihm begeistert sind, weil wir von ihm ergriffen sind, weil wir sehen, was er für uns gemacht hat. Und doch glaube ich, und da muss ich wirklich Buße tun. Und ich sage nicht, dass ich es begriffen habe. Aber ich habe lange, war das doch eine religiöse Schau. Wir haben dann irgendwie angebetet und unser Herz war vielleicht irgendwie dabei. Aber und Gott wünscht sich aber diese wahre Anbeter, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und er hat nichts mehr kritisiert, in den Evangelien als die frommen Pharisäer, die Heuchler, die irgendwie bloß so getan haben. Und das ist auch, und ich denke, da stecken wir auch drin. Und da kommen wir ganz schnell dazu, dass wir irgendwie so, keine Ahnung, ich muss sagen, ich glaube, ich habe es oft geheuchelt. Da vorne gestanden und irgendwie, ja, jetzt, wann ist es denn vorbei? Das hat nichts mit Anbetung zu tun. Aber gleich gar nichts. Und dann sagt Gott, hey, hör auf mit dem Scheiß. Ich hasse die Lieder. Bloß so dahergesungen, dahergeblabbert. Lass gut sein. Dann gibt es auch noch so die Gefahr von Anbetung. Oh, das hat mir heute nichts gebracht. Oh, heute war die Musik nichts. Heute war es zu laut. Ich darf dir was sagen. Anbetung geht es nicht um dich. Das geht nicht um dich. Egal welche Lied. Und ich sage das mir selber in erster Linie. Oh, die Lieder, oh, da möchte, mit denen Liedern kann ich nicht anbeten. Es geht ja nicht um mich. Aber mir meint, Anbetung ist für uns, dass wir ein gutes Gefühl haben. Oh, und die Musik, und ist es laut und ist leise. Anbetung geht nicht um dich. Anbetung geht um ihn, um den Schöpfer von Himmel und Erden, vom König der Könige. Und das ist das. Und ich sage nicht, dass ich es begriffen habe, aber mehr und mehr, was Gott auf dem Herzen hat. Nicht irgendwelche frommes Getue. Also sagt er, hey, lass es gut sein. Im Gegenteil. Sagt er, ich hasse es. Euren Lärm, der Lieder. Aber er sehnt sich wirklich nach diesen wahren Anbetern. Und Anbetung geht nicht Sonntag von 10 bis 12 oder von 10:30 bis 11, wenn wir unsere Lieder singen, sondern Anbetung ist ein Lebensstil. Es ist ein Lebensstil. Und 24/7, 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Ich glaube, dass wir als Volk Gottes, und das ist, denke ich, in anderen Gemeinden nicht anders, wir haben das noch nicht wirklich richtig begriffen. Darum erleben wir auch so wenig mit Gott und seiner Gegenwart. Und ich möchte da wirklich wieder auch ganz neu auch meine Prioritäten anders setzen. Was ist wirklich wichtig? Ist es jetzt wichtig, ob ich den Film angucke oder nicht? Ist es jetzt wichtig, ob Bayern gewinnt oder nicht? Ja, schon, nein. Nein, natürlich nicht. Haben wir übrigens bloß unentschieden gespielt. Aber verstanden, oder? Und was auch ist, Jesus hat die Leute nie gewehrt, wenn sie ihn anbeten wollten. Der hat nicht gesagt, oh. Nee, er hat diese Anbetung angenommen. Einfach zwei Beispiele, wo Jesus auf dem Wasser gelaufen ist. Schon auf dem Wasser gelaufen sind die Jünger und dann war er im Boot und dann haben die sich vor ihm niedergeworfen. Oh, du bist wahrhaft Gottes Sohn. Da hat er nicht gesagt, hör auf, schon gut. Oder Einzug in Jerusalem. Jesus hat die Anbetung angenommen. Und Jesus wird auch deine Anbetung annehmen. Und das ist auch was ganz Gutes. Es war vielleicht jetzt ein bisschen frustrierend, aber du kannst kommen, so wie du bist, und ihn anbeten. So wie du bist, ohne jegliche, wie gesagt, frommes Getue. Du kannst kommen, wie du bist, vor ihm. Und kannst anbeten, sei Jesus. Du musst nicht vorher deinen Heiligenschein aufsetzen oder irgendwas anderes. So wie du bist, kannst du kommen, jederzeit. Im 1. Korinther 10, 31. Was immer ihr esst oder trinkt oder tut, das tut zur Ehre Gottes. Anbetung ist ja auch so Ehre geben. Was immer ihr esst oder trinkt oder tut, das tut zur Ehre Gottes. Und ist ganz eigentlich relativ leicht, einfach sich immer wieder die Frage zu stellen, war das, was ich jetzt getan habe, zur Ehre Gottes? Stellt euch mal vor, Christus lebt ja in uns. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Oder stellt euch mal vor, er steht neben euch. Und dann führt ihr das Gespräch mit eurem Ehepartner oder mit einem. Oder wie auch immer. Oder an der Supermarktkasse. Und dann hat mein Verhalten jetzt Gott Ehre gemacht? Oder nicht? Ganz einfacher Test. Hat es jetzt Gott Ehre gemacht oder wollte ich mir Ehre machen, weil ich das und das gesagt habe oder was auch immer? Wollte ich mir Ehre machen oder wollte ich Gott Ehre machen? Und wir alle stehen in dieser Gefahr. Wir sind ja alle kleine Egoisten. Ich, mich, meiner, mir. Herr, segne diese vier. Und ich finde, es ist ein guter Test. Macht mein Verhalten, macht das, was ich heute zu, keine Ahnung, zu meinem Bruder, zu meiner Schwester, zu wem auch immer gesagt habe, macht es Gott Ehre oder nicht? Und wieso mache ich das? Weil ich will, dass mein Schweinchen, dass da das Trinkgeld reinkommt, weil ich bin ja so gut. Gott braucht mich ja, bin ja, nee. Und Gott braucht auch meine Anbetung nicht. Also wenn der Markus nicht anbetet, dann wird es Gott echt schlecht gehen. Und nee, Gott braucht sie nicht. Aber Gott weiß es, was es für den Markus bedeutet, wenn er richtig anbetet. Und ich wünsche mir das, dass wir das mehr und mehr wirklich auch lernen und ein Stück weit auch kapieren, was es auch für Gott bedeutet. Wie auch sein Herz blutet. So wie es im Alten Testament war, wenn sie wieder irgendwelche anderen, irgendwelche falsche Götter gebetet haben. Genauso sehr blutet Gottes Herz, wenn du und ich die falschen Götter anbete, wenn du und ich die falschen Prioritäten setzen. Wenn uns alles andere wichtiger ist. Und das wünsche ich mir, dass uns das mehr und mehr wirklich auch gelingt, diese wahre Anbeter zu werden, weil er hat's verdient. Er hat alles getan, für dich und für mich. Und dass wir ihn einfach anbeten um seiner selbst willen, weil er wirklich so großartig ist, der Beste. Es gibt niemanden, der es annähernd so gut meint wie Jesus mit dir. Und wir, sind manchmal irgendwie so nebst der Spur. Aber ich kann euch sagen, wenn wir jetzt sagen, ich möchte da ganz neu so ein wahrer Anbeter werden, dann sagt Gott nicht, okay, ich muss zuerst mal das in Ordnung bringen. Nee, das sagt er nicht. Er sagt, boah, super, komm, so wie du bist. Mit all deinen Fehlern, mit all deinem Mist, der schon in deinem Leben passiert ist. Komm, so wie du bist. Und das ist was, wo wir wirklich auch ganz bewusst in Anspruch nehmen dürfen. Und er freut sich drüber und sagt, egal, jetzt. Und nochmal, Anbetung. Musik ist ein Teil der Anbetung, aber nur ein Teil. Und es ist ein wichtiger Teil. Auch in der Bibel lesen wir das mit den Sängern und Harfespielern und was auch immer. Das ist keine Frage. Aber unser ganzes Leben soll Gott anbeten mit allem, was wir tun. Und mit allem, was wir nicht tun. Und das wünsche ich uns. Ich wünsche uns eine ganz neue Begeisterung für unseren König. Jesus ist unser Freund, wird gesagt. Das stimmt, das ist er. Und Jesus ist auch unser Bruder. Aber er ist auch der König der Könige, der Herr aller Herren. Und wenn wir ihn anbeten, dann ist es nicht irgendwie so wie ein Kumpel und sagt, das ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Und lasst ihn uns auch dementsprechend dann diese Ehre erweisen, die er wirklich verdient. Als Schöpfer von Himmel und Erde. Als der König der Könige. Und lasst uns da echt auch ernst machen. Und lasst uns aber auch sagen, auch ehrlich zu uns selber sein. Und wir sind alle auf dem Weg. Wenn einer meint, er hat es ergriffen, dann hat er es noch gar nicht begriffen. Das steht zumindest drin. Ich habe es sicher noch nicht begriffen. Ich bin auf dem Weg und Stück für Stück darf er mir mehr schauen. Und nochmal, Gott ist es nicht, wenn die Johanna jetzt nicht anbetet, dann glaubt man es echt schlecht. Nee, das ist Gott nicht. Johanna geht es dann schlecht. Oder dir, wenn du es nicht machst. Nicht Gott. Wir werden jetzt dann in Lobpreis gehen. Ich möchte nur beten. Jesus, hab einfach Dank für dein Wort. Hab Dank wirklich auch für dieses Beispiel mit den Weisen aus dem Morgenland, die wirklich ohne irgendwas, was zu wollen von dir, dich einfach angebetet haben und dir einfach die Ehre gegeben haben. Herr, ich möchte bitte, dass du jedem von uns hilfst, wahre Anbeter zu sein. Und nicht, weil es du brauchst, sondern weil es wir brauchen. Herr, hab ganz herzlichen Dank, dass du unsere Gemeinde machst mit wahren Anbetern. Jesus, hab Dank, dass du jedem von uns hilfst auch, in all unserem Tun, dir die Ehre zu geben. Wir selber können es nicht. Und Jesus, habe auch ganz herzlichen Dank, dass wir zu dir kommen dürfen, so wie wir sind. Und danke, dass du dich freust, wenn wir zu dir kommen. Amen. Amen.